Gelobt sei der Name des Herrn. Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wir sind ja in der Tat aus ganz Europa versammelt, vom obersten Norden Finnland bis zum Süden. Und wir freuen uns, dass ihr kommen könnt. Freuen uns, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören und aufnehmen, glauben, uns korrigieren, belehren und zurechtbringen lassen können. Und wir freuen uns auch darüber, dass Gott die Türen öffnet, jetzt auch in Spanien und Portugal, so dass Gott Gnade schenkt, dass seine Botschaft, nicht unsere, sondern sein Wort, sein geoffenbartes Wort getragen werden kann in alle Völker, Sprachen und Nationen. Ich habe es wohl gestern Abend vergessen zu erwähnen, aber wir hatten in Miami tatsächlich die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen. Und werden auch jetzt die gesamte spanische Welt oder spanisch sprechende Welt betreuen können und auch in portugiesischer Sprache. Und wenn ich dann daran denke, dass im fernen Osten auch viel geschieht, dann glauben wir, dass Gott in Kürze alle Völker und Sprachen in seinen Endzeit-Heilsplan mit einbezieht, wie er geschrieben steht, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden wird. Nicht ein Evangelium, sondern das ewig gültige, so wie es am Anfang war, so muss es auch jetzt am Ende sein. Auch in den islamischen Völkern öffnet Gott die Türen, wie wohl gestern erwähnt, ob in Äthiopien, im Sudan. Und jetzt, so Gott will, am Dienstag fliegen wir gemeinsam, Bruder Menard und ich, nach Dubai, dann nach Pakistan, um das Wort des Herrn zu tragen. Wir sind Gott einfach dankbar für alle Möglichkeiten, die wir haben, sein Wort unter das Volk zu bringen. Wir gehen nicht im eigenen Namen, nicht mit einer eigenen Botschaft, geschweige Auslegung der Heiligen Schrift, sondern tatsächlich mit dem wahren und klaren Wort, wie es geschrieben steht und uns aus Gnaden geoffenbart wurde. Wir freuen uns auch, dass Brüder, die am Worte dienen, sich die Zeit nehmen, um am ersten Wochenende hier zu sein. Ihr wisst ja, die meisten Brüder würden ja in der Gemeinde bleiben, würden dort dienen. Aber es gibt Brüder wie Bruder Gilbert und andere Brüder, die auch kommen, um mit uns Gemeinschaft zu haben und dasselbe Wort dann weiter zu tragen. Wir möchten auch von hier aus alle Brüder, alle Schwestern in der ganzen Welt grüßen. Vielleicht darf ich das einmal hier sagen. Der letzte Versand ist an genau 1986 Adressen gegangen, als Kassetten oder Videos vom ersten Wochenende. 1986, so könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Länder betreut werden, in wie vielen Sprachen. Und auch wenn wir hier manche Themen durchnehmen, dann nicht immer um unsretwillen, die wir hier zusammen sind, sondern auch um derer Willen, die in der ganzen Welt Nöte haben und darauf warten, eine Antwort zu bekommen.
Amen.
Gott hat es einfach so gefügt. In den Tagen der Apostel gab es ein Jerusalem. Es gab Männer, die Gott beauftragt hatte. Und das Wort des Herrn ist ja von dort ausgegangen, wie schon im Propheten Jesaja 2 geschrieben steht. Das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion. Genauso steht es in Micha, dem 4. Kapitel. Und wir haben es hier vor kurzem aus dem Hebräerbrief gelesen, dass auch wir zu dem Punkt gekommen sind. Ich möchte es vielleicht jetzt noch lesen aus Hebräer, dem 12. Kapitel. Nur damit alle die geistliche Orientierung, die Gott uns geschenkt hat, verstehen und im Glauben erfassen können. Hebräer Kapitel 12 von Vers 21. Hebräer 12 von Vers 21. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose erklärte, ich bin voller Furcht und Zittern. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und.
Amen.
Wir sind nicht eine Gemeinde. Wir glauben, dass wir die Gemeinde Jesu Christi jetzt in der Endzeit bilden. Und wir glauben, dass wir nicht irgendwo angekommen sind, sondern am Anfang zu dem Wort, das vom Berge Zion ausging, von Jerusalem ausging. Und so gewiss Gott das irdische Jerusalem erwählt hat für sein Volk Israel und die Gemeinde des neuen Bundes auch dort ihren Ursprung hatte, so gewiss ist das neue Jerusalem in Verbindung mit der Braut. So wurde es Johannes auf der Insel Patmos gezeigt. Es hieß, ich werde dir die Braut zeigen, und er sah das neue Jerusalem.
Amen.
Brüder und Schwestern, wir dürfen uns aus Gnaden glücklich und selig schätzen, dass Gott uns das Vorrecht geschenkt hat, sein untrügliches Wort zu hören und auch zu glauben. Bruder Ross hätte kein besseres Wort lesen können als das aus Epheser 1. Wer kann denn glauben, wie die Schrift sagt? Nur der, der vor Grundlegung der Welt auserwählt ist, zu Gottes Kindschaft bestimmt, um dann in das Bild Jesu Christi, des Sohnes Gottes, umgestaltet zu werden. Alle anderen gehen ihre eigenen Wege, schmücken sich mit Bibelstellen von oben bis unten, ohne dass sie Zugang und Verbindung zu Gott und mit Gott bekommen haben. Hier geht es darum, dass das Wort als göttlicher Same in uns hineingelegt wird, damit göttliches neues Leben durch den Geist in uns entstehen kann.
Amen.
Denn alles bringt, jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Und die Parallelen aus dem Alten Testament müssen wir für das Neue Testament mit übernehmen. In der Zeit Nehemias, Esras, hat Gott das Volk Israel zurückgebracht. Sie haben den Tempel erbaut. Sie haben alles aussortiert, was nicht zum Volke Israel gehörte, haben Ordnung geschaffen im Hause Gottes. Solange sie in der Zerstreuung lebten, konnten alle machen und haben auch gemacht, was sie wollten. Aber als sie nach Jerusalem zurückgekehrt sind, konnte keiner mehr machen, was er wollte. Und alle, die fremde Weiber genommen hatten, deren Kinder asdotisch und dies und jenes sprachen, da hat der Mann den Männern den Bart gerauft und hat sie auch ein bisschen beschlagen und hat gesagt, Schluss, Ende. Hier ist die göttliche Ordnung. Hier ist das Haus Gottes. Hier kann nicht jeder machen, was er will. Hier möchte Gott machen, was er verheißen. Und hier gilt Gottes Wort. Genauso ist es mit uns heute. Wir können nicht die Sprache all der verschiedenen Gemeinden sprechen. Hier muss die Sprache Gottes gesprochen werden. Und die Sprache Gottes kann nur da gesprochen werden, wo alle Vermischung ein Ende genommen hat. Und wenn ich gestern, verzeiht es mir, noch kurz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre Bezug genommen habe, dann nur aus dem einen Grunde, dass wir wachsam sind in der Gegenwart Gottes und dass sich nichts wiederholt, was der Gemeinde Schaden bringen könnte. Denn so steht es auch geschrieben, zum Beispiel von der Gabe der Weissagung, dass sie zur Auferbauung, dass sie zum Trost gereicht, dass sie Ermahnung in sich hat, aber immer Aufbau. Alles, was von Gott kommt, baut auf, stärkt, festigt und hilft. Der Feind kommt, um zu zerstören und Unheil anzurichten. Deshalb lasst uns wachsam sein. Wir gehen in der Tat in größter und mit größter Erwartung in die Zukunft. Gott hat für alles gesorgt und wir sehen auch nach außen hin, wie wir irdisch gesehen die Erfüllung der biblischen Prophetie in der Endzeit beobachten können. Wir sehen, wie ein vereintes Europa vor unseren Augen, und wir sind mittendrin, entsteht. Wir sehen, wie die Weltpolitik in Religion und in allen Bereichen ihren Lauf nimmt. Gott hat uns die Augen geöffnet, um all diese Dinge mit dem geistlichen Auge zu betrachten und göttlich einzuordnen. Und wer Offenbarung 14 liest, der darf nicht nur den 6. Vers lesen, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern verkündigt werden würde, der muss weiterlesen. Da geht es um das Mahlzeichen des Tieres. Da geht es um all die Dinge, die Gott uns geoffenbart hat, um uns davor zu bewahren, dass wir in den Irrtum hineinrutschen und dann die Plagen miterleben müssen. Gott meint es gut mit uns. Er sandte uns nicht nur einen Propheten, sondern hat das prophetische Wort, die biblische Prophetie, tatsächlich geoffenbart und hat uns aus Gnaden den Zugang dazu geschenkt, sodass wir nicht deuten, sondern glauben können. Und wie geschrieben steht, der geistliche Mensch beurteilt alles geistlich. Und Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Wie viele Deutungen sind doch speziell über die Offenbarung gegeben worden? Jetzt haben wir begriffen, es ist nicht die Zeit der Deutungen, sondern die Zeit der Erfüllung. Und in der Zeit der Erfüllung öffnet Gott unser Verständnis, dass wir das Wort in der Verwirklichung aus Gnaden sehen dürfen. Als ich am Mittwoch nach Berlin flog, habe ich einige Zeitungen in Deutsch, Englisch und auch Le Monde gelesen, aus Paris. Und da steht der große Artikel drin, Euro, die Weltwährung. Euro, die Weltwährung. Hier konzentriert sich jetzt alle Macht und alle anderen Mächte werden auf die Knie gehen müssen, um die Weltordnung, der Welthandel und alles, was dazu gehört, wird hier vom vereinten Europa als dem vierten und letzten Weltreich, wie es im Propheten Daniel Kapitel 2 und 7 beschrieben worden ist, ausgehen.
Amen.
Gott sei einfach Dank dafür, dass wir wie Daniel, der ja damals in Babylon war, aber nach den 68 Jahren las er im Propheten Jeremia. Und als er darin las, was Gott angekündigt hatte, wusste er, die Zeit ist nahe gekommen.
Amen.
Und Gott offenbarte ihm die Dinge, die damals geschehen sollten und noch mehr. Gott offenbarte ihm alles bis hin zum Ende.
Amen.
Wir danken einfach dem Herrn, der sein Wort in einer solch wunderbaren Weise aus Gnaden uns allen geschenkt hat. Nun, ich weiß nicht, ob das mit den Fragen das Richtige ist. Auch heute habe ich diese Fragen mitgebracht. Wir haben es bis jetzt so gehalten, dass wir nach vorne gekommen sind und das Wort verkündigt haben. Manchmal sind die Fragen angebracht, dann auch mal wieder nicht. Und so, ich werde sie vorlesen, um niemanden zu beleidigen, aber mich nicht lange damit befassen. Hier steht, darf man behaupten, dass derjenige, der neben der biblischen Taufe auch die Titeltaufe befürwortet, noch nicht wiedergeboren ist. Ihr Lieben, es ist ein Unterschied. Das Erlebnis des Heils ist eine Sache. Die Belehrung ist eine andere Sache. Aber wer das Heilserlebnis gemacht hat mit Gott, wird die göttliche Belehrung annehmen. Das eine schließt das andere mit ein. Und wer Johannes 8, Vers 12 liest, wird doch von selber feststellen, dass unser Herr gesagt hat, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, aber die liegt hinter uns. Jetzt ist die Zeit der Offenbarung Jesu Christi, die Offenbarung des gesamten Heilsplanes unseres Gottes. Die nächste Frage, gemäß 1. Korinther 3,15, werden die Werke desjenigen, der auf den Grund Jesu Christi mit Holz, Heu oder Stroh gebaut hat, verbrennen, er selbst aber soeben gerettet werden? Betrifft diese Rettung die Entrückung? Nein, bestimmt nicht, weil da vom Feuer geschrieben steht. Wenn man durch das Feuer der Trübsal oder der Läuterung noch hindurchgehen muss, dann betrifft es die zweite Auferstehung,
Amen,
nicht die erste Auferstehung. In der ersten Auferstehung sind nicht die, die nach eigenem Gutdünken gebaut haben, sondern die, die auferbaut wurden auf dem Grund der Apostel,
Amen,
und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Die nächste Frage, das Unkraut, das der Feind zwischen den Weizen gesät hat, soll man nicht herausziehen oder ausjäten, damit der Weizen nicht beschädigt wird, sondern wachsen lassen bis zur Ernte. Was ist mit dem Begriff herausziehen gemeint. Und dann, welche Fehler, die wir eventuell machen könnten, aber nicht machen wollen, sind mit dem Begriff herausziehen gemeint. Mit dem Begriff herausziehen ist überhaupt kein Fehler der Gläubigen gemeint. Das Unkraut, das der Feind gesät hat, ist gemeint. Nicht, wenn ein Gläubiger einen Fehler tut. Man muss einfach begreifen, dass zwei Sämänner da sind. Der Menschensohn sät den guten Samen. Und der gute Samen sind die Kinder Gottes, die Kinder des Reiches, Söhne und Töchter des Allmächtigen. Das Unkraut ist der Same des Feindes. Aber beides ist auf dem gleichen Feld. Also die Antwort haben wir damit mit Sicherheit in Matthäus 13, Vers 38. Die nächste Frage: Können solche Gläubigen, die nicht in der Lage sind, den prophetisch-heilsgeschichtlichen Dienst Bruder Brenhams in der Bibel zu erkennen, obwohl sie auf den Zusammenhang zwischen Apostelgeschichte 3, 21, Matthäus 17, 11 und 12, Malachi 3, 23, 24 und Lukas 1, 17 genauestens hingewiesen werden, trotzdem wiedergeboren sein und an der Entrückung teilhaben. Auch hier müssen wir Acht geben. Nicht jeder bekommt alles auf einmal oder zur gleichen Zeit von Gott geoffenbart. Offenbarung kann auch ein Prozess sein, dass wir von Licht zu Licht, von Klarheit zu Klarheit geführt wurden. Das ist doch unser aller Erfahrung. Wir haben nicht alles auf einmal gewusst und wissen heute noch nicht alles und danken dem Herrn, dass er uns noch manches aus seinem Wort offenbaren wird. Und dann in 1. Korinther 3, 1 bis 4 werden Brüder angesprochen, die noch unmündige Kinder in Christo sind, die nur Milch vertragen können und noch fleischlich gesinnt sind. Haben solche Kinder in Christo ebenfalls an der Entrückung? Gott weiß das Ende vor dem Anfang. Unser Herr konnte dem Schächer am Kreuz sagen, der gar keine Möglichkeit hatte, Milch oder feste Speise zu sich zu nehmen, dem letzten Augenblick den Herrn anrief und er spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir haben es doch in Epheser 1 mitgelesen. Es ist Vorherbestimmung. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er geheiligt. Denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Römer 8 von Vers 26. Also danken wir dem Herrn, dass er alles wohl macht mit den Seinen. Dann die letzte, wenn Bruder Brenhim die zeitliche Einteilung der sieben Gemeindezeitalter von Dr. Larken verwendet hat, dann muss doch dem Dr. Larken die prophetische Bedeutung der sieben Sendschreiben schon geoffenbart worden sein, ehe Bruder Brenhim darüber gesprochen hat. Es ist allgemein bekannt in der Kirchengeschichte, dass es diese Epochen gegeben hat. Aber nicht die Botschaft oder der Botschafter wurden all diesen Leuten, die sich in der Kirchengeschichte auskannten, geoffenbart. Sie haben die Zeitabschnitte in etwa festgelegt, aber die Offenbarung hat Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt. Amen. Denn vorher war es gar nicht möglich, erstens, weil es keinen einzigen Propheten gegeben hat. Alles waren Reformatoren. Nur einer, wie Paulus am Anfang, so Bruder Brenhem am Ende, war Apostel, Prophet und Lehrer. Und so hat Gott das Ende jetzt wieder dem Anfang gleich gemacht. Ich möchte aus 2. Chronik lesen. Ach, hier sind noch zwei Fragen übrig geblieben. Kann eine gläubige Frau, die jedoch nicht dazu bereit ist, ihr Haar wachsen zu lassen, trotzdem an der Entrückung teilnehmen? Ja, in 1. Korinther 11 von Vers 13 bis 15 steht tatsächlich geschrieben, wenn ein Mann langes Haar trägt, ist es eine Schande für ihn. Wenn eine Frau langes Haar trägt, ist es eine Ehre für sie, denn das lange Haar ist ihr zur Decke gegeben. Von Entrückung steht dort nichts, aber so viel müssen wir sagen. Gehorsam ist besser als Opfer. Amen. Und ungehorsam ist genauso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Amen. Man muss immer die Konsequenz einer Sache im Auge haben. Und dann steht hier noch in dieser Frage, können nur Wiedergeborene die Endzeitbotschaft verstehen? Dazu braucht man nur Johannes 3, Vers 3 zu lesen. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir werden in das Reich Gottes durch die Wiedergeburt hineinversetzt. Und erst wer im Reiche Gottes ist, kann das, was im Reiche Gottes geschieht, sehen, Amen. Hören und miterleben. Amen. Ehe wir sehen, was in diesem Raum ist, müssen wir ihn betreten. Ehe wir hören können, was hier gesagt wird, müssen wir drin sein. Genauso ist es mit dem Worte Gottes. Und dann noch Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott ist, höret Gottes Wort. Es hat keinen Zweck, einen Ausweg zu suchen. Wir brauchen den Weg, nicht den Ausweg, sondern den Weg. Auswege sind wir und viele andere lang genug gegangen und haben sie gesucht und auch gefunden. Jetzt ist der Weg neu gebahnt worden und alle Hindernisse sind aus dem Wege geräumt worden. Um das ganz ehrlich zu sagen, ich hoffe, dass unsere Brüder besonders in Zentralafrika, im französisch sprechenden Bereich, auch begreifen, dass die Heilige Schrift in allem und wirklich in allem das absolut ist. Die Brüder, und das mögen sie alle hören und zur Kenntnis nehmen, die so viel Unheil anrichten, weil sie die Predigt Bruder Brenhams über Heirat und Scheidung umdeuten, und man müsste dieser Predigt nach ihrer Lehre den Titel geben, Heirat und Polygamie. Dass sie einfach ein Aushängeschild suchen, um sich dahinter zu verbergen, um tun zu können, was sie wollen. Und das ist nicht gestattet. Und ich möchte, dass all die Brüder Matthäus 5, Vers 32 lesen, dass sie Matthäus 19, Vers 9 lesen, dass sie Markus 10, Vers 10 bis 12 lesen, dass sie Lukas 16, 16 bis 18 lesen und dass sie Römer 7, 2 und 1. Korinther 7, Vers 2 und noch möglichst andere Bibelstellen lesen. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, der Prophet hat von Salomo gesprochen, hat von David gesprochen, hat von dem König gesprochen, als Basti ihm nicht gehorsam war und er sich eine andere Frau nahm mit der Zustimmung Gottes. Das hat nichts mit viel Weiberei zu tun, sondern nur, dass der Mann, wenn die Frau sich von ihm abwendet, das Recht gegeben wurde, eine neue Entscheidung zu treffen, wogegen der Frau dieses Recht nicht eingeräumt wird von Gott aus. Und so führt es Paulus wirklich aus, auch in 1. Korinther, dem 11. Kapitel. Der Mann ist nicht um der Frau willen, sondern die Frau ist um des Mannes willen geschaffen worden. Nie hat Gott gestattet, dass eine Frau dem Mann einen Scheidebrief aushändigen könnte. Nur dem Mann. Und das geht alles auf den Ursprung zurück. Aber wenn irgendjemand die Aussprüche Bruder Brenhems dazu nimmt, um sein eigenes Fehlverhalten zu rechtfertigen, dann ist das schlimmer als ein Feigenblatt, dass diese Brüder sich vorhängen und Bruder Brenhem sogar noch vorschieben. Nein, die Heilige Schrift sagt, jeder Mann habe seine Frau und jede Frau habe ihren Mann. Warum sind denn so viele Witwen in Jerusalem gewesen? Und warum steht geschrieben, eine Witwe darf nur in das Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie 60 Jahre alt ist und die Frau eines Mannes war? Man muss auch diesbezüglich die Heilige Schrift durchforschen und nicht einfach ans Fernsehen gehen und da eine Lehre verbreiten, über die andere Gemeinden den Kopf schütteln. Nein, von dieser Stätte aus soll ein für allemal das reine, das wahre und das klare Wort verkündigt werden. Amen. Möge Gott uns und möge Gott allen, die sein Wort hören, Gnade schenken, die eigene Meinung beiseite zu tun und das, was Gott gesagt hat, im Glauben auf- und anzunehmen. Von gestern blieben noch zwei Fragen, ehe ich sie lese. Lasst mich aus 2. Chronik, aus dem 6. Kapitel, Vers 20 lesen und dann auch noch Vers 40. 2. Chronik, 6. Kapitel, Vers 20. Lass deine Augen bei Tag und bei Nacht offen stehen über diesem Hause, über der Stätte, von der du verheißen hast. Du wollest deinen Namen daselbst wohnen lassen, dass du das Gebet erhörst, welches dein Knecht an dieser Stätte verrichten wird. Amen. Und dann aus dem gleichen Kapitel, Vers 40 und 41 und meinetwegen auch noch 42. Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Dass wir das zu unserem Anliegen machen. Aus dem tiefen Schrei unserer Seele. Dass wenn wir hier, wo Gott uns seinen Namen offenbart hat, wo wir im Namen des Herrn Jesus Christus zusammenkommen, dass Gott uns an dieser Stätte gnädig heimsucht, Gebet erhört, rettet, heilt, befreit und segnet. Weiter, Vers 41, und nun mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte, du selbst und die machtvolle Lade. Lass deine Priester, o Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden, deine Frommen sich freuen des Glücks. Die Bundeslade mit dem Worte Gottes gehörte in das Haus Gottes. Denn nur da, wo das Wort war, war Gott. Und nur da ist sein Name geoffenbart worden. Ohne das Wort war die Bundeslade ein Holzkasten. Mit dem Wort da drin war sie die Bundeslade des allmächtigen Gottes, die in das Allerheiligste gestellt worden ist. Wie ist mit uns? Ohne das Wort sind wir Menschen wie alle anderen. Mit dem Wort in uns sind wir Söhne und Töchter Gottes. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann in Vers 42, O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke der Gnadenerweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Gott gedenkt all seine Verheißungen und gemäß 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20 sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen durch uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann gehen wir zu der Frage Epheser Kapitel 4, Vers 26. Epheser 4, Vers 26. Hier steht, zürnet ihr, so sündiget nicht dabei. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Das war die Hauptfrage, was damit gemeint ist. Die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen lassen. Brüder und Schwestern, in einer richtigen Erweckung, wenn der Heilige Geist von Sünde überführt, von Gerechtigkeit und von Gericht, haben alle Gläubigen den Tag beschlossen, in dem sie geordnet haben, ehe sie sich niederlegten, ehe die Sonne unterging, haben sie alles mit Menschen und Gott geordnet, ehe sie sich zur Ruhe gelegt haben. Ich glaube, dasselbe muss wiederkehren. Wir müssen mit Gottesfurcht in den Tag hineingehen. Und wenn uns etwas passiert ist, das dem Herrn nicht gefällt und vor ihm nicht bestehen kann, dann wollen wir es wegräumen, ehe die Sonne untergeht, und nicht miteinander zürnen, sonst muss Gott uns zürnen. Also wollen wir auch darin Acht geben, in der Gegenwart Gottes. Im Vergleich dazu war noch die Frage aus dem Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 5, Vers 19. Jakobus 5, Vers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und einer ihn zur Umkehr bringt, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird damit seine Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken. Sogar der Irrweg, jede Irrlehre, jede Irreführung ist eine Sünde vor Gott, die der Seele den Tod bringt. Und hier steht geschrieben, wenn jemand einen solchen Sünder, einen Gläubigen, der irregegangen ist, zur Umkehr bringt, wieder zum Wort, zu Gott zurück, der hat seine Seele vom Tode gerettet. Was haben wir im Garten Eden? Das Wort war zuerst. Und es war Leben, Glückseligkeit. Und als der Feind das Wort nahm und Eva betörte und irreführte, was war? Der Tod. Genauso ist der Tod im geistlichen Bereich überall, wo Gottes Wort gedeutet und Menschen in die Irre geführt werden? Meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will, dass sein Wort so geglaubt wird, wie er es ausgesprochen und in der Heiligen Schrift niederschreiben ließ. Wir haben in Ergänzung dazu im 2. Petrus die Mahnung, wie wir uns nahe vor der Wiederkunft des Herrn verhalten sollen. 2. Petrus, 3. Kapitel von Vers 2. 2. Petrus 3 von Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Dann kommt die Mahnung über die Spötter, die am Ende der Gnadenzeit auftreten würden. Und in Vers 4 fragen sie, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Und in Vers 9 antwortet Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes, der Herr ist mit seiner Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern übt Langmut gegen euch. Ja, hat er nicht mit uns Langmut? Seid einmal ehrlich. Wäre die Braut schon bereit, wäre der Herr schon gekommen. Also liegt es an uns, dass wir zubereitet werden, damit er wiederkommen kann. Denn, so steht es geschrieben in Matthäus 25, der Bräutigam kommt, macht euch bereit. Und dann, als er kam, gingen die mit ihm ein, die bereit waren. Vers 10, und die Tür war verschlossen. Also, Herausrufungszeit, Korrektur, Belehrung, alles wird mit Gott aus Gnaden in die richtige Ordnung zurückgebracht. Aber dann kommen wir zu Vers 11 und 12 in 2. Petrus 3. Da nun dies alles sich so auflöst oder dem Untergang verfällt, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um dessen Willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Also, Gott wartet auf uns, übt Langmut, damit wir zubereitet werden und nicht zu denen gehören, die anklopfen, wenn es zu spät ist. Hier ist das Geheimnis aus dem letzten Sendschreiben in Offenbarung 3. Am Ende der Gnadenzeit steht der Herr vor der Tür und klopft an. Dann, wenn er wiederkommt, werden alle die draußen stehen und anklopfen, die sein Klopfen nicht gehört, ihn nicht hereingelassen, dass er das Mahl mit ihnen halten konnte. Nur mit denen er jetzt das Mahl halten kann, wird er das Mahl dann halten. Und es steht geschrieben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es sind alles sehr wichtige Worte und dazu gehört tatsächlich auch unser praktisches und irdisches Leben. Lasst mich euch einen Vergleich zeigen aus Jakobus, dem 2. Kapitel. Jakobus, dem 2. Kapitel. Und dies ist der Text, der Martin Luther, dem großen Reformator, die größten Sorgen bereitet hat, dass er gar nicht bereit war, diesen Text in die Bibel überhaupt aufzunehmen. Jakobus Kapitel 2 von Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar darbrachte? Merkt es schon jetzt. Es ging nicht um Werke, die Abraham von selbst getan hätte, um vor Gott gerechtfertigt dazustehen. Es ging darum, dass Abraham tat, was der Herr ihm geboten hatte. Das ist der große Unterschied. Nicht Werke des Gesetzes, nicht dies oder das, damit Gott gnädig herabschaut. Nein, Gott schaut dann gnädig herab, wenn wir tun, was er uns gesagt hat. Ist es nicht in der ersten Predigt? Bei der ersten Hochzeit in Kana zu Galiläa, was er euch sagt, das tut. Darauf ruht der ganze Segen. Und dann im nächsten Vers, daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken, also verbunden mit dem, was Gott verheißen, erfüllt und mit dem, was Gott Abraham gebot, und er glaubte Gott. Er glaubte Gott nicht nur, als er die Verheißung bekam, er glaubte Gott auch, als ihm gesagt wurde, dass er diese Verheißung auf dem Altar darzubringen hat, nämlich Isaac als Opfer auf dem Berge Moria darzubringen. Und wisst ihr, was Abraham glaubte? Er glaubte, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Das ist doch der Beweis des Gehorsams und des Glaubens, und beides gehört zusammen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Und genauso wie Unglaube und Ungehorsam. Ja, auch ein Paar bilden. Aber Glaube und Gehorsam gehören bei uns zusammen. Und deshalb hat auch Jakobus das hervorgehoben und geschrieben, ich lese noch einmal, Vers 22, daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Was nützt, wenn wir das Evangelium Jesu Christi verkündigen, um nur ein Beispiel zu geben, und uns auf Markus 16 berufen würden? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wenn wir nicht verkündigen werden oder würden, wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 2 ganz zum Ende lesen, da steht geschrieben, alle nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das Werk, die Sache selber gehört zur Predigt. Und wenn der Herr dem Abraham sagt, opfere deinen Sohn, dann kann er nicht sagen, geliebter Herr, ich mache jetzt dies oder jenes. Sondern wir haben zu tun, was der Herr uns geboten hat. Und es geht noch weiter. Und zwar Vers 23. Und doch, und das, so erst das Schriftwort sich erfüllte, dass er lautet, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Gottes Freund genannt. Was sagt Jesus, unser Herr? Im Johannesevangelium 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Was sagt unser Herr? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubet mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubet um der Werke willen. Hier haben wir Glaube, der zusammengehört mit dem, was Gott verheißen hat. Vers 24. So seht ihr, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wie viele sagen heute, sie glauben? Die ganze Welt glaubt. Die einen glauben, dass es Gott gibt, die anderen, dass es Gott nicht gibt, aber alle glauben. Alle glauben irgendetwas. Auch die Naturreligionen, alle glauben irgendetwas. Und manche sogar an den Allah. Und sagen auch, wir sind alle gläubig. Gläubig ist der, zu dem Gott reden konnte, der sein Wort, seine Verheißungen aufgenommen, der die persönliche Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, gefunden hat. Ein Mensch, der dann das Wort, das er empfangen hat, auch in die Tat umsetzen und im persönlichen Leben durch Gehorsam unter Beweis stellen kann. Dann steht hier zum Schluss geschrieben in Vers 26, denn ebenso wie der Leib ohne Geist tot ist, ebenso ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Glaube muss den Beweis nach sich ziehen. Anders geht es bei Gott nicht. Theorie kann jeder haben. Bei Gott ist alles mit der Realität verbunden. Nicht nur bei dem Erlöser, sondern auch bei den Erlösten. Im Brief an die Epheser hat Paulus das noch einmal in ganz wunderbarer Weise dargelegt, und zwar, was mit den Werken gemeint ist. Epheser Kapitel 2 von Vers 7. Epheser 2 von Vers 7. Um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Geschenk ist es. Dann noch weiter, nicht aufgrund von Werken, damit sich niemand rühme. Jetzt haben wir hier die Werke, die wir hätten erbringen können. Rosenkranz beten oder irgendetwas tun. Nein und nochmals nein. Das Heil und die Gnade ist uns von Gott aus in Jesus Christus frei geschenkt worden. Ohne unser Hinzutun. Noch einmal Vers 9 und Vers 10. Nicht aufgrund von Werken, damit sich niemand rühme, denn sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen leben können. Sogar das, was wir tun, tun wir durch die Kraft Gottes, weil er uns dazu befähigt, nicht aus dir selber, sondern durch die Kraft Gottes. Und wem wird die Kraft Gottes zuteil? Dem, der glaubt, was Gott gesagt und verheißen hat. Dem Glaubenden strömt der Sieg einfach zu. Denn so ist geschrieben, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dann haben wir aber in Galater eine warnende Botschaft. Im Galater, im dritten Kapitel von Vers 1, vielleicht Vers 1 und Vers, ja bis Vers 3, Galater 3 von Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch nur bezaubert, da euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist, als der Gekreuzigte? Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben?
Nicht durch Werke empfangen wir den Geist, durch den Glauben. Tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber höret auf Vers 3. So seid ihr wirklich so unverständig. Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. So Großes solltet ihr vergeblich erlebt haben. Nein und nochmals nein. Was Gott an uns getan hat, ist nicht vergeblich. Und wir können schon nicht im Glauben, sondern in Realität sagen, Gott hat Großes an uns hier getan. Amen. Sonst wären wir heute gar nicht hier. Und im Glauben können wir sagen, Gott wird noch Größeres tun, denn Gott hat mehr für uns bereit. Wenn wir dann zum Johannesevangelium, dem ersten Kapitel gehen, ist ja die Einführung in die Gnadenzeit. Hier im Anfang war das Wort war bei Gott. Und ihr kennt ja alle diese Bibelstellen und Gott war das Wort. Und dann in Vers 16, Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, nicht aus Verdienst oder Würdigkeit, sondern aus Gnaden. Gottes Geschenk ist es. Was haben wir in Epheser 1 mitgelesen? Dass wir mit jedem Segen Gottes, der in der Himmelswelt vorhanden ist, schon gesegnet worden sind in Jesus Christus, unserem Herrn. Alles, was es bedarf, ist Glauben und Gehorsam. Und es wird offenbar werden, dass Gottes Wort nicht nur in diesem Buch geschrieben steht, sondern dass wir ein geschriebener Brief lesen, in dem die Berichte dessen, was hier verheißen worden ist, nachgelesen werden können, dass sich alle Verheißungen Gottes als wahr an uns erfüllen und beweisen. Noch einmal Vers 16 und dann auch Vers 17. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen. Und zwar Gnade über Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose geworden. Aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Er selbst ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Herr, zeige uns den Vater. Johannes 14. Das genügt uns. Und Jesus sagt, solange schon bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Aber das ist ein Sehen durch göttliche Offenbarung. Das kann nur der sehen, dem es durch den Geist geoffenbart wird. Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit, bis hin zur Offenbarung Gottes. Der Geist ist, der sich in leiblicher Gestalt in Jesus Christus zu unserem Heil hier auf Erden geoffenbart hat. Noch einmal, aus seiner Fülle haben wir genommen. Hast du auch, habe ich auch. Wir alle müssen mehr nehmen. Die Brunnen Gottes haben Wasser, die Fülle. Jesus, unser Herr, spricht im Johannes Kapitel 10. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Wir sind nicht Bettler, sondern Königskinder, Söhne und Töchter Gottes, mit der lebendigen Hoffnung in uns. Wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, und das wird bald sein, werden wir unserem Herrn gleich sein. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Lasst uns damit zu Kolosser, dem ersten Kapitel gehen. Kolosser, Kapitel 1. Hier lesen wir in Vers 19. Kolosser, Kapitel 1, Vers 19. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Also, hier haben wir die Heilstat unseres Gottes, nämlich den Ratschluss unseres Gottes. Wenn Paulus davon sprach und geschrieben wurde, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, dann ist der Kern dieses ganzen göttlichen Ratschlusses die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, die zu unserem Heil geschehen ist. Aber höret noch einmal, was hier gesagt wird über die ganze Fülle der Gottheit. Denn es war sein Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Gehen wir damit zum nächsten Kapitel, nämlich in Kolosser, dem zweiten Kapitel. Wir haben hier in Vers 2 geschrieben, Kolosser 2, 2, ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben. Auch das gehört dazu, der feste Zusammenschluss der wahren Gläubigen in der Liebe Gottes. Es darf nicht mehr vorkommen, dass einer etwas gegen den anderen hat. Es darf kein Seufzen mehr sein und wir dürfen die Sonne über unserem Zorn nicht mehr untergehen lassen, sondern fest vereinigt, zusammengeschlossen, durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Und was sagte Bruder Brenham, als er ins Jenseits zu Lebzeiten genommen wurde? Nur vollkommene Liebe geht ihr ein, ist ihm dort gesagt worden. Liebet einander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Der Schmerz des Bruders muss dein und mein Schmerz sein. Die Freude der anderen deine und meine Freude. Einfach verbunden mit dem Haupt, verbunden als Glieder untereinander. Das muss dahin kommen und es wird dahin kommen. Und dann steht weiter, und in dem ganzen Reichtum des vollen Verständnisses, der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Ja, darum geht es doch. Und in Vers 3, dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Nur wem er sich offenbart, der wird es sehen. Alle anderen können und werden es nicht sehen. Aber jetzt kommen wir zu dem Schönsten, das auch uns mit einbezieht, in Kolosser 2, Vers 9 und 10. Bitte denkt zurück an Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Denkt an den Vers, den wir eben gelesen haben. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Noch einmal bestätigt in Kolosser 2, Vers 9 für ihn und in Vers 10 für uns. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber da ist gar kein Punkt. Der Satz geht weiter. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm, dem Sieger von Golgatha, haben auch wir den Sieg über Tod, Hölle und Teufel. Wir kommen wieder zu dem Wort zurück. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Warum sollten wir kleingläubig sein? Wenn geschrieben steht, schläge alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Wenn geschrieben steht, dass selbst der Tod in den Sieg verschlungen wird. Wenn geschrieben steht, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn? Brüder und Schwestern, entledigen wir uns aller Niedergeschlagenheit, alles Unglaubens. Vertrauen wir Gott, glauben wir Gott, gehorchen wir Gott, tun wir, was er uns geboten hat. Und dann wird die ganze Fülle, wie er sie kundgetan hat, in Jesus Christus, in der Gemeinde offenbar werden. Ich habe es hier vor kurzem schon gesagt, den Ausspruch Bruder Brenhim wiederholt, als er sagte, alles, was Gott war, die ganze Fülle Gottes, ergoss sich in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann ergoss sich dieselbe Fülle Gottes in die Gemeinde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das, was im Sohne Gottes geschah, geschieht mit allen Söhnen und Töchtern Gottes. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind Bürger Gottes, Hausgenossen Gottes. Lob und Dank sei unserem Herrn. Wie viele Stellen könnten wir noch lesen? Fassen wir zusammen, worum es Gott jetzt in der Gemeinde geht. Uns tatsächlich, und vielleicht wäre es gut, wenn ich diese Bibelstelle finden würde, aus dem Alten Testament, aus dem Nehemia. Hier haben wir sie, Nehemia Kapitel 13, wo von dieser Aufräumung unter denen, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren, Nehemia 13, Vers 23, ebenfalls in jenen Tagen sah ich mich nach den Juden um, welche asdotische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet haben, deren Kinder redeten nämlich zur Hälfte asdotisch und konnten nicht mehr jüdisch sprechen, sondern verstanden nur die Sprache des betreffenden Volkes. Mein Gott, ist es heute nicht im Geistlichen genauso, dass geistliche Hurerei getrieben wird in allen Gemeinden? Hat Gott uns herausgerufen, um mit geistlicher Hurerei fortzusetzen? Oder hat Gott uns herausgerufen, um ein abgesondertes, geheiligtes Volk zu haben, das nicht die fremden Sprachen spricht? Nicht die fremden Sprachen spricht. Und wenn hier geschrieben steht, dass er sich in jenen Tagen unter den Juden umsah, dann kann genauso gut gesagt werden, in unseren Tagen sieht er sich unter den Christen um. Und heute ist unsere Prüfungszeit. Welche Sprache sprichst du, welche spreche ich? Mögen es die Worte Gottes sein, die Sprache Gottes sein, das Wort geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und dann ging es sogar zur Sache in Vers 25, dass er den Männern, die schuldig geworden sind, und die Mahnung nicht ernst nahmen, da haben sie sie ein wenig geschlagen, am Bart gezogen und sie gemahnt hat im Namen Gottes. Und wenn ihr den genauen Zusammenhang haben wollt, dann braucht ihr nur die letzten Verse von Vers 27 zu lesen. Hier steht geschrieben, Und nun müssen wir von euch hören, dass ihr all dieses große Unrecht begeht durch Verheiratung mit ausländischen Frauen, treulos gegen Gott zu handeln. Das war Abfall von Gott. Gott hatte gesagt, ich habe euch ausgesondert von allen Völkern. Und denkt daran, was Biljam getan hat, als Balak ihn gerufen hatte, dass er Israel verfluchen sollte. Er konnte nicht fluchen, was Gott gesegnet hat. Aber wisst ihr, was ihm dann einfiel? Dann hat er, der gar nicht zum Volke Israel gehörte, 7 Altäre gebaut. Ganz biblisch, 7 Altäre gebaut. Und hat Opfer draufgelegt. Und hat dann gesagt, ich sehe ihn doch nicht nah, sondern in der Ferne. Ich sehe einen Stern aus Jakob aufgehen. Das nützt nichts. Der Stern muss in unserem Herzen aufgehen. Das Licht muss in uns werden. Und wir sehen es hier. Damals gelang es Biljam nicht zu verfluchen. Aber wisst ihr, was ihm gelang? Die Moabitinnen mit den Israeliten zusammenzubringen und so die Vermischung zu bewerkstelligen, damit der Zorn Gottes über das Volk Gottes wegen der Vermischung kam. Brüder und Schwestern, heraus aus aller Vermischung. Wahres Wort, wahre Wiedergeburt, wahre Erlebnisse mit Gott haben wir zu machen, die er schon für uns bereitgestellt hat. Ich lese noch den einen Vers oder die beiden Verse, 28 und 29. Und einer von den Söhnen des Hohepriesters, Jojada, des Sohnes Eliasibs, hatte sich mit einer Tochter des Heromiters Sanballat verheiratet. Den entfernte ich aus meiner Umgebung. Gedenke ihnen, mein Gott, ihre vielfache Entweihung des Priestertums und des Bundes, den du mit der Priesterschaft und den Leviten geschlossen hast. Wir sind ein Volk von Priestern, ein Volk Gottes. Wir können nicht tun, was andere Gemeinden tun, sondern was der Herr uns geboten hat. Das wollen wir tun. Die Botschaft, die Gott der Gemeinde in der Endzeit sendet, ist die letzte, um aus aller Verwirrung, aus allen eigenen Wegen, aus allen Deutungen, aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, herauszurufen, um sich eine Gemeinde zu reinigen und zu heiligen, um sie dann vor sein Angesicht als die würdige Braut dem Bräutigam hinzuführen. Das ist der Sinn und eigentlich die Endsumme der gesamten Verkündigung, nämlich, dass eine Brautgemeinde ohne Flecken und ohne Runzel, die nicht mehr vermischt, nicht unter Menschenherrschaft steht, sondern Gott unterordnet, sein Wort glaubt und darin aus Gnaden gehorsam ist und darin auch geheiligt wird. Lasst uns heute unser Leben Gott neu weihen. Wollen wir heute innig darum bitten, dass keine Wurzel der Bitterkeit mehr aufsteige, dass niemand die Sonne über seinem Zorn untergehen lässt. Und wie Jakobus mahnte, dass wir nicht seufzen sollen gegeneinander, weil die Wiederkunft des Herrn nahe bevorsteht. Brüder und Schwestern, die Zeit, in der wir leben, ist ernst und ist kurz. Es ist Gott heilig, weil er jetzt sein Werk in seiner Gemeinde vollendet. Und so wie in 2. Mose 20 geschrieben steht, da, wo ich meinen Namen offenbaren und hinlegen werde, dort werde ich zu euch kommen, dort werde ich euch besuchen, da werde ich mit euch reden. Der Herr hat uns seinen Namen geoffenbart. Er redet durch sein Wort mit uns. Und heute wollen wir ihn darum bitten, dass er uns die Kraft schenkt, alles, was er in seinem Wort sagt, dass wir es ausleben können, dass wir Täter des Wortes werden, denn so haben wir es gehört, der Glaube ohne Werke ist tot, wie der Leib ohne Geist tot ist. Und es gibt keine toten Glieder am Haupte Jesu Christi. Der Leib Jesu Christi besteht aus lebendigen Gliedern, er das Haupt, und wir die Glieder bilden einen einzigen Leib. Er der Weinstock und wir die Reben. Das, was in ihm ist, sein Leben, wird offenbar in den Reben. Das Leben eines jeden Baumes wird in der Frucht, die er bringt, offenbar. Und so ist es mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn der Herr, der Erlöser, in den Erlösten wohnt, dann wird er sein Leben durch uns aus Gnaden leben können. Viele Bibelstellen könnten noch hinzugezogen werden. Möge der allmächtige Gott, wie wir gelesen haben, über dieser Stätte seine Augen offen halten, sein Angesicht uns gnädig zuwenden, alles von uns nehmen, was ihm und uns im Wege steht. Denn meistens ist das, was uns im Wege steht, das, was auch Gott im Wege steht. Und wir wissen genau, wo und was wir bei uns aufzuräumen haben. Und wenn jeder bei sich anfängt, dann ist bald überall große Ordnung, Ordnung Gottes im Leben, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Gott wird es schaffen, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch seinen Geist. Werden wir befähigt, in seinen Wegen zu wandeln und in den Werken, die er im Voraus für uns bereitgestellt hat, dass sie auch von uns getan werden. Damit Glaube und Leben mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Er, der allmächtige Gott, hat uns heute sein Angesicht gnädig zugewandt. Heute will er segnen, heute will er retten, Heil widerfahren lassen. Heute ist der Himmel über dieser Stätte geöffnet, gelobt und gepriesen. Sei der Herr, der allmächtige Gott. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen und danken. Singen wir wie immer den Chorus, so wie ich bin, muss es sein. Und dann werden wir heute danken aus einem Munde. Noch einmal singen, du bist würdig, und dann wollen wir wirklich alle den, der würdig ist, anbeten.
Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hier zu nehmen,
Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, glorig, Halleluja, glorig, Halleluja, glorig, Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran.
Bruder Russ wird kommen, aber wir beten heute alle gemeinsam. Bitte schön.
Halleluja. Treuer Gott, wir danken dir inniglich für dein mächtiges Reden, auch in dieser Morgenstunde. Herr, habe du deinen Weg in unsere Mitte. Komm herab, o Herr. Du bist ja nicht fern. Du bist ja nahe, o Herr. Wir schauen auf zu dir, o Herr.
Halleluja, 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 Halleluja.
Preis und
Preis sei Gott, Preis sei Gott, Preis sei Gott. Halleluja, preiset den Herrn, rühmet seinen heiligen Namen. Uns hat der Aufgang aus der Höhe besucht, hat mit uns geredet. Halleluja, Halleluja. Der Sieg Gottes ist unser Sieg. Das Wort Gottes ist unser Wort. Die Kraft Gottes ist unsere Kraft. Halleluja, Halleluja. Herr, segne alle, jung und alt, wem es sein mögen. O Gott, o Gott, Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott im Herrn. Preis sei Gott im Herrn. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. 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 Liebe Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute in der Gegenwart Gottes versammelt. Keiner braucht so zu gehen, wie wir gekommen sind. Doch wollen wir uns die Mahnung unseres Herrn zu Herzen nehmen, als man ihm sagte, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern sind hier und möchten dich sprechen. Seine Antwort war, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Alle, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Und im Psalm 22 steht, ich werde deinen Namen meinen Brüdern offenbaren. In Johannes 20 steht geschrieben, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dann steht, geht und saget meinen Brüdern, ich werde ihnen nach Galiläa vorausgehen. Ihr Lieben, Gott hat uns in den hohen Stand der Gotteskindschaft aus Gnaden versetzt. Sollten heute noch einige hier sein, denen Gott sich noch nicht direkt geoffenbart hat, die das Erlebnis des Heils noch nicht haben, die vielleicht gebunden sind und sich selber nicht helfen und lösen können, noch steht geschrieben, wen der Sohn frei macht. Nicht wer sich selbst frei macht. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Alle selbstgemachte Befreiung mündet wieder in eine Gebundenheit. Aber wen er frei macht, der ist recht frei. Halleluja. Wie viele möchten ihr Leben heute Gott weihen? Nicht die schon immer ihr Leben Gott geweiht haben, sondern die es ihm heute wirklich bewusst übergeben möchten. Hebt doch die Hand, falls wir solche hier haben. Es sind einige in unserer Mitte. Hättet ihr den Mut, nach vorne zu kommen, um als erstes Zeugnis abzulegen, dass ihr es wirklich vor dem Angesicht Gottes so meint und dass wir gemeinsam beten. Schämt euch nicht, es steht ja geschrieben, wer mich vor den Menschen bekennt, und so kann es anfangen, dass man sich zu ihm bekennt, damit er sich zu uns bekennen kann. Wer kommen möchte, kann kommen. Wir singen noch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein.
Ja, kommt nur.
Meine Kraft, nur du allein, dein Blut.
Kommt nur, der Herr ruft euch. Halleluja.
O Gott.
Und wenn du den inneren Kampf hast, komm nach vorne, damit du als Sieger nach Hause gehen kannst.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut rächt mich von Sünden. Denn rein, o Gottes Land, ich komm.
Es steht geschrieben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es steht geschrieben, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir glauben an seinen Namen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wie schon im Propheten Joel angekündigt wurde, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie in Apostelgeschichte 2 von Petrus wiederholt und von Paulus in Römer im 10. Kapitel. Jeder, der den Namen des Herrn, den Namen des Erlösers anruft, wird gerettet werden. Auf der Stelle, ihr braucht keinen Tag und keine Stunde zu warten. So wie er damals alle anrührte, die zu ihm kamen, so wie er damals auf der Stelle sprach, deine Sünden sind dir vergeben. Sie waren vergeben auf der Stelle. So wie er damals sprach, deinem Hause ist Heil widerfahren. Er hat nicht angekündigt, sondern hat verkündigt. Er war der Angekündigte und hat die Erlösung vollbracht, um dann uns zu sagen, es ist vollbracht, es geschah, so gewiss ich, der Herr, euer Erlöser, am Kreuz auf Golgatha starb, mein Blut vergoss, mein Leben für euch gegeben habe, so gewiss seid ihr erlöst, so gewiss ist eure Schuld zugedeckt, eure Sünde vergeben. Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Erlöst, darf ich's wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nehmt es heute aus der Hand des Herrn an. Es gehört euch, die Erlösung, das Heil, die Gnade ist uns geschenkt worden. Aus Gnaden ist uns alles in Christus Jesus von Gott geschenkt worden. Und dann steht noch, Wie sollte Gott mit ihm nicht auch uns alles schenken? Es ist nicht nur, es ist uns geschenkt worden. Heute will Gott uns beschenken mit vollem Heil, mit einem vollen Segen. Heute sollen wir voll gesegnet von hier gehen. Ich oft gesagt habe, wenn Gott sein volles Wort offenbart, dann ist damit auch der volle Segen Gottes verbunden. Mit der Botschaft der Wiedererstattung muss die Wiedererstattung selber verbunden sein. Das eine gehört zum anderen. Nie hat Gott leere Worte gemacht. Gott erfüllt, was er verspricht. Er wacht direkt über seinem Worte, um es heute hier an uns zu erfüllen. Jetzt wollen wir glauben und gemeinsam beten und dann danken. Schon einfach danken, dass der Herr es getan hat. Herr, unser Gott, wir danken dir gemeinsam. Als Gesamtgemeinde kommen wir vor deinen Gnadenthron und danken dir für alle, die nach vorne gekommen sind.